hören was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon.
Jürgen Renseheck, und der ist ehrlich gesagt irgendwie froh, dass der Ausnahmezustand WM jetzt vorbei ist. Wie schön ist es doch, dass man jetzt einfach abends wieder essen gehen kann, ohne dass man durch Public Viewing in jeder Kneipe zwangsfußballerisiert wird. Und wie schön, dass Fati jetzt auch wieder ein offenes Ohr hat, wenn es um die kurzfristige Planung des Sommerurlaubs geht. Und nach dem Sommermärchen können viele jetzt auch wieder ganz beruhigt irgendwo die Zähne in den Sand stecken, ohne den heimischen Fan mal nachzutrauern, die man gerade verpasst. Ich bin mir ziemlich sicher, die touristische Industrie macht drei Kreuze, dass endlich Schluss ist mit Fußball. Man kann natürlich auch in Deutschland bleiben. Das ist übrigens das Thema heute im Gespräch mit Karl Born am Schluss der Sendung. Die phänomenalen Zahlen im Deutschland-Tourismus und der Erfolg von Berlin, der die Stadt unerreichbar zu machen scheint, auf der deutschen touristischen Bestenliste. Aber zunächst war die vergangene Woche, so wie auch diese, sehr veranstalterlastig. Pressekonferenzen für die Winterprogramme. Sören Hartmann hatte seine Premiere als Chef der Rewe-Touristik und fand mehr als deutliche Worte in Richtung Bundesregierung, die derzeit gerade touristische Entscheidungen fern von Sachkenntnis fällt und in eine Art von Basta-Politik zurückfindet. Sein Kollege Boris Raul von FDI unterstrich einmal wieder mehr, dass die Münchner immer für einen Aufreger gut sind in der Branche. Nun konnte man zwar heraushören, so zwischen den Zeilen, dass der Goldausflug doch eher bronzig blieb, aber nun schreckt man auf mit neuen Asienkatalogen und vor allem einem Thailand-Prospekt, der erst in Wochen auf den Markt kommen soll und dann mit konkurrenzlos günstigen nachverhandelten Preisen. Thailand-Urlauber also lieber noch ein bisschen warten mit der Buchung. Ja, und auch Aljana meldete sich zu Wort. Zu spät für den Katalog wurde nach Landskron auch noch Bad Griesbach hinausgeworfen. Peter Wennel möchte seine Clubs als, Zitat, Qualitätsführer im Premium-Segment, Zitat Ende, platzieren. Da wird Robinson einen Schluck aufbekommen, aber der neue starke Mann bei Aljana ist selbstbewusst und wenn es nur darum geht, die Braut gehörig aufzuhübschen für vielleicht doch eine neue Mutter. Eine Stunde Reiseradio und Sie haben sich unendliche Zeit erspart mit dem Lesen und Analysieren der üblichen Nebelkerzen in den Pressemitteilungen. Alles im Originalton, alles echt und nur die Substanz, die was mit Reisen zu tun hat. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Thema heute sind natürlich die Veranstalter-Pressekonferenzen für die Wintersaison. Im Westen nicht viel Neues, möchte man zusammengefasst sagen. Es ist das übliche Ritual aus irgendwie zusammengedrechselten Erfolgszahlen und angeblich nicht steigenden, sondern vielerorts noch fallender Preise. Insgesamt ist es aber Optimismus, was wahrscheinlich eher daran liegt, dass man letztes Jahr auf das Schlimmste gefasst war in den Prognosen für 2010. Der Nachfragedruck steigt wieder bei den Deutschen. Es wird gereist, selbst wenn man dann vor Ort nicht ganz so spendabel ist. Für Sören Hartmann war es sein erster Auftritt als Chef der Rewe Touristik. Er war in Köln als Sanierer eingestiegen, um die Marken ITS, Jahnreisen und Tjæreborg fit zu machen für den umkämpften Markt im unteren und mittleren Segment. Dafür setzt er nun auf drei Säulen. Neben dem klassischen Veranstaltergeschäft soll auch der Vertrieb über das Internet ausgebaut werden und vor allem der Verkauf an der Supermarkttheke. Lieber Sören, da droht Gegenwind aus der Reisebüro-Ecke.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Auch Sie haben heute bei der Präsentation die Aschewolke genutzt, um auch den Marketing-Effekt herauszudeuten, den diese Aschewolke natürlich für die Veranstalter gebracht hat, dass die Menschen, die mit Veranstaltern gereist waren, noch relativ gut das Ganze hinter sich gebracht haben. Trotzdem ist auch bei Ihnen das Wort Veranstalterreise immer dauernd genannt worden. Ist das jetzt so eine Art Wording, was da so untereinander abgesprochen wurde? Pauschalreise, das sagen wir gar nicht mehr. Wir sind jetzt die Veranstalterreise.
Gut, das ist ja ein Trend, der sich schon seit Jahren fortsetzt. Warum wir immer mehr mutieren, auch als Branche, zu dem Thema Veranstalterreise versus Pauschalreise, hat einfach nur den Hintergrund, dass man heute eben nicht mehr nur pauschal produziert, wie es früher mal gedacht war, das heißt vorkonfektioniert, um dann zu verkaufen, sondern dynamisch produziert und das auch unter einer Marke. Insofern hat man eine hohe Individualität, eine hohe Dynamisierung im Produkt und dadurch kann man eben nicht mehr von der Pauschalreise reden, sondern redet unter einer Marke dann eben von einem Veranstalter, von einer Veranstalterreise. Und das ist der Ansprechpartner für den Kunden. Ob das nun aus Bausteinen zusammengesetzt oder als Pauschalreise letztendlich verkauft wird, nimmt der Kunde heute gar nicht mehr wahr. Und deswegen, die Begrifflichkeit hat sich vollkommen überlebt.
Das heißt aber nichts anderes, wenn ich sage, die Veranstalterreise hat Zukunft, heißt das, wir als Unternehmen haben Zukunft.
Die Marken in der Touristik, die heute für hohe Qualität sorgen, haben Zukunft, ja.
Man hört aber trotzdem, wenn wir auf die Asche nochmal zurückkommen, dass intern da doch ein gewisser Groll auf die TUI kam, die da relativ schnell vorgeprescht war mit ihrer sozusagen Vollkaskoversicherung für die Urlauber. Und das hat dann doch für etwas hochgezogene Augenbrauen bei den Mitbewerbern geführt.
Gut, im Nachhinein betrachtet muss man sagen, da sind viele Entscheidungen sehr schnell getroffen worden. Die mussten auch entscheidend schnell getroffen werden. Insofern war das nicht immer eine hundertprozentige Parallelität der Ereignisse bei den unterschiedlichen Veranstaltern. Jeder muss selbst für sich in solchen Situationen entscheiden, was er tun kann und was er machen muss. Letztendlich haben wir als Gesamtbranche aber bewiesen, dass alle Urlauber relativ schnell wieder zurück waren, mit wenigen Ausnahmen. Insofern war es eine Mischung aus Zusammenhalten der Branche und Individualentscheidung. Ein Groll würde ich heute nicht empfinden. In so einer Situation schlagen die Wellen dann immer sehr schnell hoch und ich glaube, heute in der Nachbetrachtung würde ich sagen, jeder hat aufgrund seiner Marke und auf seines Gesamtverständnisses herausgehandelt.
Da muss ich auch ein bisschen zusammenrücken, denn in der politischen Ecke hat man anscheinend momentan nicht allzu viel zu erwarten. Wir haben zwar jetzt nicht nur einen Tourismusbeauftragten wie früher, wir haben einen Staatssekretär und trotzdem hat man das Gefühl, dass die touristische Industrie und die Airlines momentan bei der Regierung nicht richtig gelitten sind.
Das ist richtig. Wir brauchen eine komplett andere Aufmerksamkeit in der Politik. Wir müssen hier über die unterschiedlichen Verbände viel mehr Druck ausüben, weil die Entscheidungen, die dort getroffen werden, meiner Meinung nach nicht mit hohem Fachwissen getroffen werden, sondern einfach aus dem Bauch heraus mit der Basta-Politik eines früheren Herrn Schröders. Das heißt, wenn dann die Diskussion am Ende war und nicht mehr geliebt wurde, dann wurde einfach gesagt, so machen wir es jetzt. Das kann insbesondere bei dem Flugzuschlag, der jetzt erhoben werden soll, nicht der Fall sein, weil das wird ganz gehörige Auswirkungen haben auf die Branche. Das ist eine klare Wettbewerbsverzerrung im europäischen Flugraum, die dann dazu führt, dass wir als deutsche Unternehmen und auch als Luftverkehrsunternehmen und vor allen Dingen auch als Airports nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Insofern glaube ich, sollte man das sehr durchdenken. Denn das, was heute letztendlich gesamthaft abgewickelt wird, und ich spreche hier nicht nur über das Thema Charterverkehr, sondern gesamthaft für das Thema Flug und Touristik, ist nicht unerheblich, auch für eine deutsche Politik nicht unerheblich. Und ich glaube, die Aufmerksamkeit sollte deutlich höher sein, als das sie heute ist.
Wenn mal Herr Ramsauer hört, dass Sie mit Herrn Schröder vergleichen, das wird ihn sehr, sehr tief treffen.
Ja gut, Herr Ramsauer hat in der Situation sehr politisch gehandelt. Es wäre aber eher ein pragmatisches Handeln von Sinn gewesen. Im Nachhinein muss man sagen, war das eine Situation, aus der wir alle lernen sollten, auch in der Diskussion lernen sollten, weil die sehr widersprüchlichen Diskussionen, die geführt worden sind aus Politik und Wirtschaft, haben nicht dazu geführt, dass wir uns hier gerade mit Ruhm bekleckert haben. Und wenn wir daraus lernen, dann ist das hier schon mal ein erster Teilerfolg.
Gut, gehen wir von der Politik weg auf Ihr Kerngeschäft. Drei Säulen, haben Sie gesagt, ist Ihr Kerngeschäft, das Veranstaltergeschäft, der Vertrieb, das heißt also der Handel und dann noch die Vertriebsplattform, sprich das Internet. Jetzt stelle ich mir das ziemlich kompliziert vor, wenn Sie Ihre Einkäufer losschicken, die auf der einen Seite so richtig tolle Produkte zusammenbasteln mit vielen Extras, mit vielen wunderbaren Girlanden drumherum und der Hotelier schon ganz ermattet und hat jetzt endlich einen Preis und dann sagen Sie jetzt für unsere Resterampe im Internet müssen Sie nochmal was drauflegen.
Gut, deswegen muss man das eben auch trennen und deswegen werden wir uns auch in der Struktur zukünftig anders ausrichten. Es gibt einen komplett anderen Einkaufsprozess. Es gibt auch einen komplett anderen Vermarktungsprozess. Bei dem Thema einer Vermarktungsplattform, hier ist eher gemeint, eben durch eine hohe Vielfalt und eine hohe Anteil an dynamischen Produkten möglichst schnell den Content vom Hotelier, der das auch selbstständig einstellt, möglicherweise auch selbstständig das Pricing macht, zum Kunden zu bringen. Das ist ein Geschäftsmodell, was wie gesagt komplett andere Prozesse beinhaltet. Für den Kunden erstmal egal, für uns aber nicht. Insofern ist das eher eine interne Strukturdiskussion als wirklich eine Diskussion gegenüber dem Kunden. Das zweite ist der Handel. Der Handel hat heute ein klares Bedürfnis. Das heißt, es kann heute ein Kreuzfahrtschiff sein, was sich dort vermarkten lässt. Wir sprechen also über die Vermarktung über Supermärkte, insbesondere in Osteuropa. Das kann morgen ein erdgebundenes Produkt sein oder übermorgen ein Fernreiseprodukt. Das müssen wir einfach erstellen aufgrund der Nachfrage. Das tun wir heute sehr deutlich, genau wie Berger und Meer, und sind damit sehr erfolgreich. Und das hat komplett andere Einkaufsprozesse wiederum zur Folge. Und die klassische Veranstalterwelt mit dem hohen Qualitätsanspruch, den dort die Gäste mitbringen, aber auch wir letztendlich realisieren müssen, ist eben die klassische Produktion. Und das beinhaltet immer eine starke und hohe Kommunikation mit dem Reisebüro-Vertrieb und gleichzeitig auch mit dem Hotelpartner.
Und dann kommen wir nochmal zum Handel zurück. Ich meine, die Rewe ist natürlich im Supermarkt wunderbar vertreten seit vielen Jahren in ihrer Kernmutter. Es ist ja natürlich nicht ohne Ironie, dass sie es gerade im Wilden Osten versuchen, da wo keine andere Infrastruktur da ist. Dann könnte man ja vermuten, dass es erstmal so ein Testmarkt, damit der Lepple nicht seinen Herzinfall bekommt. Das ist noch ein bisschen unterhalb seiner Radarschwelle. Und wenn das gut läuft im Wilden Osten, dann machen wir es hier bei uns genauso in den Supermärkten.
Nein, das ist ja nicht der Fall. Wir vermarkten heute über Clever Tours, schon über die Rewe oder die Pennymärkte, also über unsere eigene Handelsmutter Reisen, und das sehr erfolgreich, allerdings auf einem komplett anderen Vertriebsweg und komplett andere Produkte als die wir heute im Reisebürovertrieb haben. Wir machen daraus kein Geheimnis. Das ist dasselbe Geschäftsprinzip, was heute Berger und Meer hat oder auch andere. Nein, aber wir sehen hier auch nur einen begrenzten Markt in Deutschland, weil eben hier die Reisebranche relativ stark vernetzt und verdrahtet ist durch die Reisebüro-Vertriebswelt, die dort ist. Im Gegensatz dazu haben wir im Osten eine neue Mittelschicht, die sich bildet, Vertriebswege in die Destination aber noch nicht kennt und daher eine hohe Offenheit, ob die Reise nun vertrieben wird über ein extra dafür vorgesehenes Büro, über einen Supermarkt, über ein Restaurant, über einen Kiosk, über eine Tankstelle, wie auch immer. Und diese Offenheit kann man nutzen und gerade die Präsenz unserer eigenen Mutter und damit der Marke Rewe und anderer Marken macht uns natürlich die eigene Publizierung der Marke sehr viel einfacher. Und dadurch haben wir dort gigantische Chancen, die andere Unternehmen einfach nicht haben, und die werden wir schamlos nutzen.
Die letzte Frage muss natürlich gestellt werden: Wie ist es mit Übernahmen, Käufer oder Verkäufer?
Nein, wir sind momentan nicht in einem aktuellen Akquisitionsprozess für andere Unternehmen. Ich sehe auch bei der Markenvielfalt, die wir heute haben, dort keine Notwendigkeit. Es gibt immer wieder Spekulationen, ob wir hier in irgendeiner Form Akquisitionskandidat sind. Das halte ich für ausgeschlossen. Die Rewe steht, der Rewe-Vorstand steht aktuell zu der Sparte Tourismus. Das ist heute keine Option, auch wenn da jemand aus England momentan nach den Sternen greifen mag. Das tut er nur verbal. Inhaltlich steht da wahrscheinlich relativ wenig an Substanz dahinter.
Weil er sauer ist, dass Sie ihn von Platz 2 verdrängt haben?
Das mag sein, aber das fragen Sie ihn lieber selbst.
Münchner Frösche um Dietmar Gunz gefallen sich ganz gerne als bayerische Wadenbeißer, die etwas Leben in die Branche bringen. Da passt auch der Umzug in ein bemerkenswertes neues Bürohaus der kurzen Wege und der fortschrittlichsten Öko-Zertifizierung. Frösche sind ja gemeinhin grün. Der Zuschnitt des Hauses, unten im Erdgeschoss der TV-Grabbeltisch sonnenklar, mittendrin die Geschäftsführung mit Blick nach hinten raus auf den Bahndamm und oben in der schönsten Etage eine bemerkenswerte, kommunikative Lounge- und Wohlfühllandschaft für die Mitarbeiter, zeigt, dass man mit seinen 1200 Zentralmitarbeitern immer noch eine kreative Familie spielt. Und FDI-Geschäftsführer Boris Raoul fand im Gespräch mit dem Reiseradio durchaus offene Worte zwischen all dem Marketinggeschwurbel der Woche.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
FDI spricht ja vom hohen einstelligen Umsatzplus jetzt für die Sommersaison, dass man auch gerne erreichen möchte am Ende der Saison. Es ist ja immer ein bisschen verdächtig, wenn Umsatzplus gesagt wird und Buchungsplus. Das heißt ja immer, dass es mit dem, was hinten übrig bleibt, nicht ganz so gut bestellt ist.
Da gibt es nicht unbedingt direkte Zusammenhänge, zumal bei uns eben auch das Umsatzplus und Passagierplus mit einer Margenplus einhergeht. Und somit sind wir auch in diesem Bereich gewachsen.
Das heißt, Sie sind rundum glücklich mit einer Saison, die von der ganzen Branche als extrem schwierig angesehen wird.
Ganz genau. Bis auf die Aschewolke. Das hat natürlich auch die ein oder andere Spur hinterlassen, wird auch in der Bilanz die ein oder andere Spur hinterlassen. Griechenland hat uns nicht unberührt gelassen, allerdings konnten wir dort Kundenströme schnell verändern und verschieben, sodass wir dort nicht wirklich getroffen werden. Aber ansonsten sind wir mit dem Verlauf der Saison, so wie bis jetzt, sehr, sehr zufrieden.
Nun wollen Sie auch Kostenführer sein, haben Sie heute gesagt. Kostenführer ist natürlich so ein Wort, was eigentlich genau das andere ausdrückt. Sie wollen eigentlich die möglichst wenig Kosten machen. Also Sie möchten ganz, ganz hinten bleiben bei den Kosten. Wie ist das denn, wenn man gleichzeitig doch einen hohen Qualitätsanspruch hat? Schließt das eine das andere nicht aus?
Ganz im Gegenteil. Wir glauben eben, dass es unmittelbar zusammenhängt, weil was wir tun, ist permanent Prozesse, Strukturen anpassen an Gegebenheiten. Und damit erhalten wir uns die Kostenführerschaft. Erhalten wir aber auch zur gleichen Zeit die Qualität, weil wir permanent an den Strukturen und an den Abläufen arbeiten, immer im Sinne des Kunden bestmöglichen Service und Qualität zu bieten.
Gut, wenn man Kosten sparen will, dann geht das nicht, ohne dass man ja auch Menschen nicht mehr beschäftigt oder die müssen mehr arbeiten. Also es geht ja nicht nur um eine EDV-Anlage, die auf einmal die Kosten nach unten drückt. Und gerade wenn man in Qualität bringen will, muss man ja immer so eine Girlande drumherum schrauben noch, die eben Geld kostet.
Jein. Also bin ich 100% der gleichen Auffassung. Was wir sehr wohl tun, wenn wir sagen, wir sind Kostenführer, Prozesse zu optimieren, viele immer wiederkehrende Prozesse zu automatisieren. Bestes Beispiel, vielleicht ist es dann auch leichter zu erklären, Flugzeitenänderungen. Wir werden als Veranstalter tagtäglich überhäuft mit Flugzeitenänderungen. Wenn wir das Menschen eingeben lassen, bin ich mir sehr sicher, machen wir sehr, sehr viele Fehler. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel ein System geschaffen, das das automatisiert einliest und eben auch automatisch dann wiederum Briefe verschickt an den Endkunden mit der Information, dass sich die Flugzeiten geändert haben. Wir haben dann diese Person, die das bis dato gemacht hat, freigestellt, um eben Rückläufer besser kontrollieren zu können, weil Rückläufer kann man nicht automatisieren. Die dann wiederum Kapazität, Freiheit, um beim Kunden anzurufen. Haben Sie gehört? Ja, haben Sie es erhalten? Das Schreiben fehlt noch. Wären Sie so freundlich, uns das zu bestätigen? Ja, nein. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Prozesse verbessert, haben dort ganz eindeutig an der Stelle die Kosten gesenkt, die Servicequalität verbessert, weil wir weniger Fehler machen, plus auch noch den menschlichen Faktor dran gekoppelt, nämlich dann auch noch beim Kunden anzurufen.
Schauen wir nach vorne. Ja. Frühbuchen ist natürlich das Wort der Branche, was Sie am liebsten sagt, am liebsten auch von den Kunden auch realisiert haben möchte. Da werden also allerlei schnucklige Rabatte drumherum gewoben. Glauben Sie denn, dass Sie wirklich den Leuten mit Fug und Recht sagen können, wenn ihr früh bucht, dann habt ihr auf jeden Fall mehr gespart, als wenn ihr so ein bisschen Roulette spielt und guckt, was am Schluss noch für Preise kommen? Wir haben jetzt gerade die Situation Griechenland. Hätte man auch nicht gedacht vor ein paar Monaten, dass Griechenland die Preise jetzt massiv senkt, wo man vielleicht ein schönes Schnäppchen machen kann. Jetzt haben wir die neue Situation. Spanien hat die Deutschen rausgekickt. Vielleicht wird jetzt Spanien auf einmal ganz günstig. Thailand haben wir auch gesehen, wird auf einmal günstig. Das heißt, man kann doch einem Menschen heute nicht mehr für Fug und Recht sagen, früh buchen auf jeden Fall günstiger.
Man kann es wahrscheinlich zu 90-95% behaupten und sagen. Und wir glauben auch dran. Wieso? Ein Frühbucher ist heute im Bereich bis zu 30% auf der Hotelseite. Und die Airlines geben eben auch Rabatte von 50-60 €. Das sind ungefähr die Beträge, die sie in den schlechtesten Zeiten von einem Hotel oder einem Leistungsträger erhalten. Das heißt, er würde im schlimmsten Fall den gleichen Preis bezahlen. Da allerdings in der Regel, wenn nicht solche Sachen passieren wie eben in Griechenland, reduziert der Hotelier im Yield zwischen 15-20%. Und die Airline, würde ich sagen, um 10, maximal 10%. Mehr Spiel ist da nicht. Dementsprechend sind die Frühbucherangebote wirklich definitiv die günstigsten. Und die Leute, die eben wissen, ja, und das Hotel kennen, die können mit Sicherheit sagen, dass das die besten Preise sind. Ansonsten würde es auch nicht mehr funktionieren. Und wir haben ja auch gemerkt, in einigen Jahren, dass die Frühbucherrabatte nicht ausgereicht haben, um überhaupt einen Kaufanreiz anzubieten. Da gab es 10% von einem Wert von 40 €. Für 4 € war kein Kunde zu bewegen. So, bei 30% hingegen sind das 12 am Tag, 12 mal 7, das sind wiederum Beträge, die wirklich eine Kaufentscheidung beeinflussen können. Das heißt, ich gebe Ihnen recht, ja, das war mal so. Mittlerweile sind wir allerdings in einer Größenordnung angelangt, wo der Kunde wirklich sagen kann, ja, das ist der beste Preis und ich buche früh, um mir den zu sichern.
Gleichzeitig sehen wir den Trend jetzt für den Winter mit der Fernreise. Sind Sie ja nicht der Einzige, der die Fernreise ausruft wieder. Sind ja eigentlich eher hochpreisige Sachen. Woher kommt eigentlich dieser Trend wieder in die Ferne?
Also ich glaube, dass da auch ein gewisser Stau ist aus den letzten Jahren, der sich auflöst. Es gibt meines Erachtens eine Klientel, das sind ältere Herren, Herrschaften, die sich mehr zutrauen und jetzt auch eben auf die Fernstrecke gehen, die vorher vielleicht nur rund ums Mittelmeer verreist sind. Also es ist wirklich eine neue Zielgruppe, die jetzt da angesprochen wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Preise zum Beispiel in der Karibik ausgesprochen günstig sind, weil eben auch nach wie vor durch die Finanzkrise viele Quellmärkte einfach stark in Mitleidenschaft gezogen sind, wie zum Beispiel Spanien. Spanien hat nicht das gleiche Niveau erreicht nach der Krise wie vor der Krise. Dominikanische Republik war immer sehr stark fokussiert auf Spanien, dementsprechend sind viele Kapazitäten frei, die zu sehr günstigen Preisen auch jetzt an den deutschen Markt gegeben werden. Also das ist ein Preisargument, es ist eine neue Zielgruppe, es ist das Interesse da, es sind mehrere Formen möglich. Deswegen sehen wir also da wirklich ein großes Wachstumspotenzial.
Das gleiche Argument, was Sie jetzt letztens gesagt hatten mit Gold, Gold FTI. Jetzt war gerade die Situation da, jetzt konnten wir günstig einkaufen, also machen wir es. Jetzt sind Sie ja in Asien mit einem großen Programm an den Start gegangen, in einem Gebiet, wo Sie sich aber ganz zurückgezogen hatten sogar. Warum machen Sie das? Also es kann nicht nur der Preis sein. Es ist ja nicht nur, dass man sagen kann, me too, ich bin jetzt auch überall, Sie müssen eine Infrastruktur aufbauen, nur damit Sie wirklich noch wieder 2 Kataloge mehr präsentieren können.
Also es ist nicht des Katalogs wegen, dass wir jetzt neue Zielgebiete aufnehmen, sondern wir haben damals ja wirklich die Entscheidung getroffen, uns zu verabschieden aus diesen Zielgebieten, weil wir nur auf dem Rücken anderer das Produkt angeboten haben. Das heißt, wir haben nicht selbst produziert, sondern wir waren ein Vertriebskanal eines anderen Veranstalters. Das konnte nicht unser Anspruch sein. Dementsprechend haben wir gesagt, wir ziehen uns zurück. Wir haben aber gesehen, dass es einen Markt gibt dafür und wollten eben die Sache selbst erledigen und machen. Wir sehen in China enorme Umsätze in der Zukunft. Das ist ein Land, das keine Sättigung hat, wie viele andere, sondern es gibt eine breite Schicht an Leuten, die China bereisen möchte. Und wir möchten an diesem Markt einfach partizipieren. Allerdings nicht als Vertriebskanal wie vorher, sondern jetzt eben als eigenständiger Produzent. Und wir glauben und sind auch sehr zuversichtlich, dass wir dieses Produkt schon im ersten Jahr in die schwarzen Zahlen bringen können. Und wenn wir unserem Vertriebspartner damit eben auch noch einen weiteren Katalog bringen können, weitere Umsätze, die er bei uns zu sehr, sehr guten Provisionen buchen kann, dann tun wir das.
sagen Sie jetzt Ihren Vertriebspartnern, na gut, den Vertriebspartnern vielleicht weniger, dem Endkunden, warum soll er mit Ihnen nach Asien reisen? Das ist gar nicht bösartig gefragt. Warum soll er nicht mit Meyers Welt reisen, mit irgendeinem Veranstalter, der schon Ewigkeiten Erfahrung hat? Warum soll er jetzt mit FDI reisen?
Also da muss man ja Asien nochmal unterscheiden, weil wir reden ja auch nicht über Europa, sondern wir reden ja dezidiert über Länder. In Thailand sind wir schon sehr, sehr, sehr langer Zeit. Also da gibt es meines Erachtens überhaupt keinen Vorsprung von der einen als auch der anderen Marke. In China ist es, glaube ich, einfach die Konzeption der Rundreisen, wie wir sie gewählt haben. Das heißt, wir haben uns sehr, sehr genau überlegt und beim Benchmark, was haben die anderen, was fehlt. Und diese Modularität der Rundreisen, glaube ich, wird sich da durchsetzen. Das Preisbild wird sich durchsetzen. Deutschsprachige Reiseführer werden sich durchsetzen. Die klare Segmentierung nach Anfänger, Kenner, aktiv wird sich durchsetzen. Also wir glauben, dass wir einfach damit auch dem Kunden ein sehr zielgruppenspezifisches Angebot unterbreiten zu einem ausgesprochen guten Preis mit allen Annehmlichkeiten, die es auch bei FDI gibt, weil das impliziert ja auch den Ticketshop, das heißt eben auch günstige Flugverbindungen. Das impliziert natürlich auch eben ein gutes Postprogramm, das er irgendwo in Asien sich aussuchen kann. Also ich glaube, dass wir schon sehr viele Punkte haben, mit denen wir beim Endverbraucher punkten werden, und deswegen bin ich auch da recht überzeugt, dass dieses Produkt sich durchsetzen wird.
Gut, die Branche wird natürlich mit einem Stirnrunzeln sehen, dass sie sich da auch noch breit machen, und wird ihnen ganz gram sein, dass sie ausgerechnet bei Thailand jetzt mit einem Katalog auf den Markt kommen, der erklärtermaßen 1,5 Monate später ist als die anderen Kataloge. Haben die anderen keine Gelegenheit gehabt, schnell genug die Preise zu ändern, dass sie sagen, wir kommen ganz spät, und ärgern die dann damit?
Ich glaube, da bin ich der Falsche zu befragen, sondern das müsste die Frage ja an die Kollegen zu richten sein. Ich weiß es nicht. Also
Sie haben so sicherlich gedacht, im kleinen Kreise, jetzt ärgert man die mal, dann kommt mit einem Thailand-Katalog, der vielleicht noch 20% günstiger ist als die anderen, die haben schon längst gedruckt, und wir sagen, haha, der Letzte ist der Erste.
Nein, also solche Gedanken sollte man uns nicht unterstellen. Nein, überhaupt nicht. Also nein, wie schon mal angedeutet, für uns ist Thailand eine sehr, sehr wichtige Destination. Wir glauben, dass das Preisbild zurzeit einfach nicht zusammenpasst mit der Stimmung. Dementsprechend hätten wir Papier bedruckt, das im Prinzip nicht wert gewesen wäre, gedruckt zu werden, weil die Preise und das Angebot darauf einfach nicht stimmig gewesen wären. Dementsprechend haben wir uns entschlossen, diesen Katalog auszukoppeln, aber eben auch, um Thailand die Bedeutung einzuräumen, die es nun mal hat bei uns, denn mit dem Erscheinen werden wir natürlich auch ein breites Angebot an Marketingaktivitäten in den Markt stellen, um eben auch diesen Launch des Kataloges zu unterstützen, was letztendlich dann wiederum Thailand zugutekommt und unserer eigenen Struktur vor Ort. Wie gesagt, wir haben da weniger auf die Mitbewerber geschaut als vielmehr auf unseren Endverbraucher. Und sollte der Endverbraucher anderer Marken sich dann doch angesprochen fühlen, dann werden wir nicht Nein sagen.
Heißt also wieder Thailand, liebe Hörer, vielleicht doch etwas später buchen. Die letzte Frage kann ich Ihnen nicht ersparen. Letzte Zusammenkunft, Gold, alles strahlte in Gold. Diese Zusammenkunft war es gerade mal 2 Sätze wert. Heißt das jetzt, Sie sind so wahnsinnig zufrieden über Ihr Luxusangebot? Oder sagt man nach, naja, also so Airtours-like waren wir nun doch nicht?
Also unser Anspruch war nie Airtours, nie im Leben. Also das war auch nie in die Richtung.
Das hat Herr Gunz aber so gesagt, dass es schon der natürliche Konkurrent sei.
Das ja, in dem Segment tummeln wir uns auch, aber es ist vom Zuschnitt, vom Design her ein bisschen anders als Airtours. Dass wir überschnittene Hotels haben, ja, aber Airtours hat eine viel größere Palette als wir. Wir wollten die besten Hotels herauspicken, die uniquesten Hotels herauspicken, und wir haben uns auch versucht, darüber abzusetzen, dass wir überall Mehrwerte mit anbieten, und haben damit unsere
Nische. Das tut natürlich Airtours alles nicht.
Das tut Airtours jetzt erst recht. Vorher, glaube ich, haben sie auf diesen einen oder anderen Punkt verzichtet oder gar nicht ins Kalkül gezogen. Mittlerweile hingegen doch. Das freut uns, dass wir ernst genommen werden, und es gibt ja immer wieder diese kleinen Sticheleien auch in unsere Richtung, und das freut uns, weil letztendlich viel Feind, viel Ehr. Also von dem her fühlen wir uns da einfach nur bestätigt in unserer Arbeit.
Haben Sie mehr als 1000 Packs?
Ja, Sie meinen im Monat?
Insgesamt?
Ganz sicher, also ganz klar. Das ist
Ich weiß, das ist jetzt gemein gewesen.
Nein, aber 1000 Gäste wäre mit Sicherheit, würde keinen Katalog lohnen. Und ja, in der Woche, glaube ich, wenn wir das erreicht haben, dann wären wir ganz glücklich.
Also wenn Sie es erreicht hätten in der Woche, wären Sie glücklich?
Genau, wenn ich in einer Woche 1000 erreicht hätte, wäre ich sehr glücklich. Das haben wir nicht, das muss ich auch dazu sagen. Aber wir sind äußerst zufrieden mit dem Verlauf. Allerdings muss man auch einräumen, dass wir den ein oder anderen Fehler gemacht haben. Wir haben ja im Prinzip dieses Produkt ohne großartigem Wissen letztendlich konzeptioniert, haben unsere Schlüsse gezogen und das Produkt so in den Markt gestellt. Und nicht alles ist so eingetroffen, wie wir uns das damals vorgestellt haben. Und es ist verständlich, dass man dann eine gewisse Portfoliobereinigung vornimmt. Die haben wir auch unternommen, jetzt auf der Fernstrecke. Haben auch das ein oder andere in der Organisationsstruktur verändern müssen und sehen uns aber jetzt wirklich best gerüstet mit diesem Produkt auf dem Markt. Und das Gute dabei ist, dass uns die Reisebüro attestieren, dass wir wirklich eine Lücke gefunden haben und speziell im Servicebereich, weil wir uns wirklich verordnen, Kundenanfragen schnellstmöglich zu beantworten, auch Unmögliches möglich zu machen. Ja, und das honoriert in dem Segment die Reisebüros sehr. Und wir können einfach nur jedes Reisebüro auffordern, uns zu testen, zu schauen, wie wir reagieren und dann einfach ihren Schluss zu ziehen, wer denn der beste Anbieter auf dem Markt ist.
Sonst haben Sie immer noch sonnenklar.
Nein. Wir hätten noch viele andere Marken an der Stelle, aber für uns ist Gold was Langfristiges. Es ist wichtig für unser Gesamtunternehmen. Es rundet das Produkt nach oben ab. Es ist wunderschön. Es ist auch schön anzuschauen. Es ist es macht einfach Spaß, Lust, und deswegen freuen wir uns, dass wir das bei uns in der Familiengruppe haben.
Man gönnt hier sonst nichts auf der Welt.
Genau, und wenn dann das Gönnen auch noch letztendlich profitabel ist, dann ist doch alles schön.
Blöde Situation, ist er nun als Aldiana-Chef nur die Braut, die sich nicht traut? Oder ist sein ganzes Handeln darauf angelegt, die Mitgift noch gehörig aufzubessern, damit ein Bräutigam sich traut zum Ja-Wort? Wissend um all die Leichen im Keller, die bei Aldiana noch munter vor sich hinmodern. Tapfer will Aldiana sich behaupten als Qualitätsführer im Premium-Segment der Ferienclubs und fordert da natürlich den Marktführer Robinson gehörig heraus. Für den Urlauber kann sich das nur lohnen, denn ein Qualitätswettbewerb bedeutet, es gibt mehr Extras fürs gleiche Geld. Und das tut dem Cluburlaub gut anstehen, denn die Preise sind ja mittlerweile für die meisten astronomisch hoch.
Was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Peter Wendel, die Katalogmacher waren völlig überrascht. Sie haben Bad Griesbach noch drin, auf vielen Seiten mit schönen Fotos. Ein Club, ich zitiere, mit Charme und Herz. Und dann kommt die Pressemitteilung: aus Gründen der Qualitätsbereinigung wird Griesbach aus dem Programm genommen. Mein Gott, das hört sich ein bisschen an, als ob man ein Scheitern als Erfolg verkaufen will. Was ist denn der Grund gewesen?
Ja, in Bad Griesbach hatten wir seit Anfang des Jahres Verhandlungen und Gespräche mit den Eigentümern, weil wir von den Gästen, von den Reisebüromitarbeitern Kommentare erhalten haben, dass die Qualität oder der Standard nicht mit den anderen Aldiana-Clubs übereinstimmt. Das haben wir sehr ernst genommen, sind dann in die Gespräche rein, haben uns dort vor Ort dann natürlich auch mehrfach getroffen mit den Eigentümern, haben Vorschläge gemacht um den Aldeana-Standard herzustellen. Dem wurde teilweise Rechenschaft geboten, aber nicht zu unserer vollsten Zufriedenheit. Und dann haben wir uns irgendwann mit den Eigentümern eben geeinigt, uns zu trennen. Und das ist jetzt zum Zeitpunkt passiert, als gerade die Kataloge bereits im Druck waren. Das ist richtig. Wir hätten das gerne mit den Eigentümern anders gestaltet, aber es war leider nicht möglich. Und da müssen wir jetzt eben den Gästen und den Reisebüro-Kommentaren Vorzug geben und sind auch von dieser Entscheidung jetzt überzeugt, dass es die richtige ist.
Man hatte mir damals ja gedacht, wir nehmen den Club, weil die Golfer, die kommen auf jeden Fall, ein riesiges Golfangebot. Das wird ein Erfolg und das war es nun doch nicht. Sind die Golfer doch nicht so die richtigen Aldeana-Gäste? In der Costa del Luz läuft es doch.
Das ist richtig. Der Golfer ist ein guter Aldeana-Gast und wir haben auch sehr ausreichend und viele Golfer, die bei Aldeana und mit Aldeana Urlaub machen. Aber es reicht eben doch nicht aus, um eine Anlage über 12 Monate zu füllen. Und 12 Monate in Bad Griesbach war auch der falsche Ansatz. Das muss man im Nachhinein einfach sehen. Und Bad Griesbach ist ein Urlaubsgebiet, wo man vielleicht 7 bis 8 Monate Urlaub machen kann. Aber der Golfer alleine, der füllt es eben nicht aus.
Nun ist Bad Griesbach ja kein Einzelfall. Landskron sollte auch eine Perle werden, wurde auch vorher abgestoßen. Könnte man jetzt vielleicht vermuten, Sie sagten gerade 12 Monate, dass diese ganzen Nahclubs eher problematisch sind für ein solches Unternehmen, dass doch die Gäste überwiegend den Strand und das Meer haben wollen, einfach wenn sie in einen Club fahren.
Das ist richtig. Natürlich wollen die Gäste mehr an den Strand. Es gibt eine größere Anzahl an Urlaubern, die eben in die Sonne und an den Strand fahren. Ist nach wie vor das höchste, das größte Urlaubsmotiv, Erholung, Sonne und Strand. Es gibt eine Klientel, die im Winter Urlaub macht in diesen Anlagen von Aldeana, aber dann muss das Skigebiet passen und das ist am Hochkönig der Fall, das ist im Salzkammergut der Fall, aber in Landskron ist das Skigebiet jetzt auch kein erstklassiges Gebiet und Landskron ist auch dann eben ein Gebiet, was maximal 8 Monate funktionieren kann und auch hier Qualität und dann noch im Zusatz, dass es kein 12-Monats-Gebiet ist, dann war es in der Darstellung auch betriebswirtschaftlich nicht einfach nicht darstellbar.
Nun sind Sie sozusagen der harte Hund jetzt bei Aldeana und haben das Wort Qualität natürlich wunderbar in den Mittelpunkt gestellt heute bei der Präsentation. Ich darf mal einen Satz zitieren, der war wunderbar. Aldeana möchte der Qualitätsführer im Premium-Segment sein. Das zeugt ja von Selbstbewusstsein.
Wir sind selbstbewusst und wir wissen auch, was wir haben, wir wissen, was wir können und das wollen wir bestätigen und das wollen wir auch noch weiter ausbauen. Die Qualität, der kundenorientierte Service, das sind die Attribute, die im Vordergrund stehen. Den Anspruch erheben wir und sind auch so selbstbewusst zu sagen, wir sind Qualitätsführer im Premium-Segment.
Dann könnte ich mir vorstellen, dass ein kleiner Mitbewerber in Hannover namens Robinson jetzt vielleicht auf den Fluren witzelt und sagt, mein Gott, der Wendel, der kann vor Kraft nicht mehr laufen. Wollen Sie wirklich die Herausforderung annehmen?
Die Herausforderung, Qualitätsführer zu sein, die nehmen wir an. Wir erheben nicht den Anspruch, Marktführer zu sein. Denn da ist uns Robinson, das erkennen wir auch neidlos an, ein ganzes Stück voraus und das ist auch für uns keine Zielsetzung und es wäre auch unrealistisch. Wir sind mit diesen 10 Anlagen, die wir im Moment im Programm haben, sehr glücklich. Das sind Anlagen und Zielgebiete, mit denen wir sehr gut arbeiten können, wo wir sehr viele Gäste hinschicken können und wir haben in diesen Anlagen auch noch Potenzial, eben die Gästezahlen zu steigern.
Nun sagen wir mal, klein und fein, die Qualität. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, Sie kennen doch nicht alle Anlagen persönlich und jetzt wird man Sie mit verbundenen Augen in einen Club setzen. Glauben Sie allen Ernstes, Sie könnten sofort sagen, das ist jetzt Robinson und das ist Aldeana?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Dazu kenne ich nicht alle Robinson-Clubs. Die Aldeana-Clubs kenne ich alle natürlich. Aber wenn ich durch das Restaurant laufe, wenn ich sehe, wie die Mitarbeiter mit den Gästen sprechen, bin ich sicher, dass ich den Aldeana erkennen würde.
Ja, sagen Sie doch mal. Also es gibt ja immer das wunderbare Wort der USP, der Besonderheit, die es kein anderer hat. Was wäre denn so ein USP, wo Sie sagen, das hat nur Aldeana, das hat kein anderer?
Aljana hat das beste F&B-Angebot. Das heißt, im Restaurantbereich, in der Auswahl der Buffets, in der Qualität der Buffets. Wir haben einen Gourmet-Teller, wir haben Grillen am Pool, wir haben eine asiatische Ecke, wir haben Show-Cooking an verschiedenen Stationen, wir haben in jedem Strandclub ein à la carte Restaurant. Also dieser Teil, der ist sicherlich bei Aldiana hervorzuheben.
Also sozusagen Aldiana als Lecker-Essen-Club und dann gibt es demnächst dann auch ein Diätprogramm für die zweite Clubwoche.
Das haben wir bereits auch. Wir haben auch vegetarisches Essen, wir haben Diätangebote, wir haben Vollwertkost zum Frühstück. Für jeden ist hier am Buffet etwas zu finden.
ETB gab es ja das Gerücht, dass Sie einen guten Käufer suchen, sagen wir es mal vorsichtig, jetzt ist der Druck ein bisschen raus aus dem Kessel. Ist das jetzt eine neue Strategie? Sie machen die Braut hübsch durch die Profilbereinigung?
Ja, wir haben ja für den Anteil der Spanier, für die ich eingesetzt bin, keinen Drang jetzt zu verkaufen oder zu kaufen. Die Spanier halten 75,1%. Und damit ist der spanische Mehrheitsgesellschafter auch zufrieden. Und Thomas Cook hatte angedeutet, diese Anteile von 24,9% verkaufen zu wollen. Das ist jetzt nicht unbedingt mehr im Vordergrund seitens Thomas Cook. Und von daher ist das Thema im Moment auch stabil und entspannt.
Also gerade bei Thomas Cook, Manni ist doch jede Woche unterwegs und verkündet, er will was kaufen. Kann es dann vielleicht sein, dass Thomas Cook sagt, ach wissen wir, das eigentlich haben wir uns ja da ganz gut verstanden und es ist doch nicht so viel Porzellan zerbrochen, jetzt kaufen wir euch wieder ganz?
Das denke ich nicht, dass das passieren wird, denn die Risiken, die Aldiana nun zweifelsohne hat mit den Hotelimmobilien, die möchte auch ein Manny von Tendler, glaube ich, nicht im Portfolio haben. Denn das war ja der Grund, warum 2005 diese Assets verkauft wurden. Und außerdem zu einem Kauf gehört auch immer noch ein Verkäufer und der Spanier möchte im Moment nicht von Aldiana sich trennen und er wird seine 75% mit Sicherheit nicht abgeben. Zumindest wird er die Mehrheit behalten.
Aber ich meine, ein Verkäufer, der Risiken loswerden kann, der muss da erstmal geboren werden, der es nicht verkaufen will. Und sagen wir mal auf der anderen Seite, gut, das Manni vielleicht nicht, aber Sören Hartmann von der Rewe Group, auch ein Ex-Club-Chef, ist der Ihnen vielleicht ein sympathischer Partner?
Der Sören Hartmann ist mir sehr sympathisch, denn wir kennen uns und wir schätzen uns auch gegenseitig. Und sicherlich, was das Portfolio angeht, würde Aldiana hervorragend auch zur Rewe passen. Aber ich denke auch, dass die Rewe im Moment jetzt nicht unbedingt in Immobilien investieren möchte, zumindest nicht in einen kompletten Aldiana. Aber wie bereits gesagt, zu einem Käufer gehört immer ein Verkäufer und der Spanier hat im Moment überhaupt kein Interesse, Aldiana zu verkaufen. Der ist damit sehr zufrieden. Er ist in der Branche tätig, er ist international, er kommt aus den Kanaren heraus in andere Zielgebiete. Und das gefällt ihm sehr gut und da gibt es auch überhaupt im Moment keinen Anlass, dass er seine Mehrheit abgeben wird.
Was interessiert eigentlich die Gäste? Ich meine, die interessiert überhaupt nicht, wer der Inhaber des Clubs ist, sondern die interessiert der Preis. Das Wichtigste, wird es teurer, wird es billiger?
Das ist richtig. Die Gäste, die sehen das Preisbild, die Gäste sehen das Angebot, welche Sportangebote gibt es im Club, welche Wellnessangebote, das F&B-Angebot spielt eine große Rolle, die Kinderbetreuung und das ist standardisiert, das ist in allen Anlagen das Gleiche. Und von daher mit
Preise.
Die Preise bleiben stabil im nächsten Jahr. Wir werden keine Preiserhöhung haben. Und das ist eben auch der Vorteil, wenn Sie Veranstalter und Hoteliers sind. Da können Sie eben gegenspielen. Selbst wenn auf der einen Seite vielleicht der Flug etwas teurer wird, dann kann man im Hotel selbst ein bisschen nachsteuern. Also der Aldiana, das Aldiana Winterangebot geht mit stabilen Preisen zum Vorjahr in die neue Saison.
Hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn man beobachtet Ihre Strategie, dass es Ihnen vor allen Dingen darauf ankommt, die Belegung jetzt schön auch groß zu haben. Nun liest man, Pep Express wird ein neuer Partner. Das heißt, sie geben die Zimmer zu sehr, sehr günstigen Preisen an Touristiker. Ist das nur einfach eine Marketingmaßnahme oder muss man auch ein bisschen Geldfluss haben?
Also dass wir mit PEP Express oder mit anderen Anbietern, die speziell oft in der touristischen Branche diese Angebote anbieten, zusammenarbeiten, ist natürlich für uns auch ein Teil unserer Vertriebsstrategie. Denn es gibt keine bessere Werbung, keine bessere Promotion, als dass der Reisebüro-Expedient das Produkt kennenlernt, dass er es gut beraten kann, kompetent verkaufen kann. Und hier bieten wir eben den Reisebüro-Angestellten auf diesem Weg die Möglichkeit, sehr attraktiv und sehr preisgünstig eben das Produkt kennenzulernen. Und das wird uns und dem Verkäufer selbst, dem Reisebüro, für die Zukunft im Verkauf auch helfen und damit automatisch dann die Belegung auch wieder nach oben treiben.
Glauben Sie eigentlich, dass das Clubkonzept wirklich ein Konzept auch für die Zukunft ist? Ich meine, die Bedürfnisse der Urlaubsgäste, die ändern sich ja permanent.
Ja, bin ich absolut überzeugt von. Und zwar, es hängt ja damit aus zusammen, wie man dieses Konzept ausrichtet. Und wir haben einfach definiert im Premium-Segment, unsere Gäste können alles gleichzeitig erleben innerhalb ihres Urlaubs. Die Gäste können entspannen, sie können aktiv sein, sie können sich individuell im Club bewegen oder zurückziehen, sie können aktiv in der Gruppe arbeiten. Das Besondere dabei ist, dass man auch innerhalb einer Familie nicht das Gleiche tun muss. Es ist so, dass in einem Club Aliana eben der Vater, die Mutter ihre Dinge tun können, ihren Wünschen nachgehen können, während die Kinder sich amüsieren, dann in der Gruppe oder mit Gleichgesinnten.
Sind die Kinder irgendwann mal größer? Ich frage deshalb, weil es gibt ja diese neuen Konzepte, Sensima, Sentido, da geht es ja auch um Entertainment, um wunderbares Essen, um chillige Atmosphäre. Ist das so ein Konkurrent auf einmal von der ganz anderen Seite, der bei Ihnen kratzt?
Nein, das sehe ich im Moment nicht als Konkurrenz, weil das Produkt von Aldiana doch vielfältiger ist und viel ausgereifter und auch professioneller in der Ausbildung, im Service und einfach dem Kunden entgegenkommt.
Dann haben Sie 10 Anlagen, das heißt, Sie sind jetzt zwangsverpflichtet, die nächsten 10 Familienurlaube bei Aldiana zu verbringen, wenn Sie nicht doch vorher verkaufen.
Das würde ich dann auch sehr gerne tun, wenn es meine Zeit erlaubt.
Wie, wo machen Sie denn dann Urlaub? Sie müssen doch irgendwann als Mensch auch Urlaub machen. Selbst ein Touristiker macht irgendwann Urlaub. Da gibt es keine kleine Fußnote in Ihrem Vertrag. Haupturlaub, Wennel, Aldiana.
Diese Fußnote gibt es nicht, aber ich kann Ihnen sagen, ich war vor 4 Wochen in einem Aldiana in Urlaub und war sehr begeistert und kam nach relativ kurzer Zeit, nämlich schon nach einer Woche, sehr entspannt und erholt zurück.
Mein Kollege Rolf Nöckel von der Westdeutschen Zeitung sagt ja immer, in der Ruhe liegt die Kraft. Und das bei 1,95 Meter und gefühlt mindestens doppeltem Gewicht von mir. Ich weiß also nicht, welchen stabilen Liegestuhl er am Strand fand. Auf jeden Fall war es einer, der ihn wieder mal in der ihm typischen Art philosophieren ließ. Markus Hoffmann hat es wieder sehr schön eingelesen.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt. Im Liegestuhl. Der liebe Gott hat große Batikstunde. Die Wölkchen am Himmel über Fuerteventura werden im sanften Sahara-Wind verwischt, zerrupft, neu komponiert. Fluffig weiche Muster, die aussehen wie eine Kamelkarawane, ziehen über den gebräunten Gesichtern der Urlauber hinweg. Glückliche Menschen, die jetzt im Liegestuhl am Atlantikstrand das wahre Nichtstun unter der Sonne genießen können. Weit, so weit sind Gedanken an die Pflichten und Zwänge des Alltags in der Heimat. Sie sind so fern wie die Regenschauer über Dortmund, die Werbung um Wählerstimmen, der Abstiegskampf des VfL Bochum. Einfach mal nicht da.
Pause. Den Roman eines Menschen Herz weiterlesen, zur Strandbude schlendern, Eis schlecken. Über zwei ältere Damen lächeln, die noch einmal den Hauch von Freiheit und Abenteuer oben ohne genießen. Mit dem dicken Zeh einen Smiley in den Sand malen, bis eine sanfte Welle das Kunstwerk verschluckt. Den Windsurfer nachschauen, bis sie nur noch bunte Tupfer am Horizont sind. Eincremen, auch die Ohren. Zurück in den Liegestuhl, die Augen schließen und Geräusche sammeln. Das Kieksen der Kinder, das Geplapper der Strandläufer, das Krächzen der Möwen, das Rauschen des Ozeans. Das Lied vom Danken im Kopf. Denn jetzt hat der liebe Gott gerade Sprechstunde.
Schlant, oh Schlant. Das ist auch touristisch der Hit. Egal ob nach der Asche, trotz des miesen Frühlings, die Menschen reisen zwischen Alpen und Küste so stark wie schon seit langem nicht mehr. Und auch die Ausländer haben unser Land wieder als Destination entdeckt. Das ist doch ein schönes Thema für unseren wissenschaftlichen Reiseradio-Beirat, denke ich mal.
Sagen Sie mal, Herr Professor.
Grüß dich, mein lieber Karl.
Ja, hallo, mein lieber Fußballmuffel. Jetzt hast du ja bald Ruhe vor den Fußballverrückten.
Ich sehe schon keine Käsewürfel auf dem Schreibtisch. Aber sei froh, die Urus essen am liebsten Asado, habe ich gerade recherchiert. Also leckeres Fleisch auf dem Grill. Und wenigstens das ist eine Verbesserung gegenüber dem Spiel gegen die Käsenachbarn.
Ja, aber ich war irgendwie seelisch schon darauf eingestellt, morgen Abend einen vegetarischen Abend zu erleben und hatte ja gedacht, ich dürfte auch noch spanischen Wein trinken, der ist jetzt auch gestrichen von der Karte, also schon ein Verlust an Lebensqualität.
Ja, aber denk dran, dieser Käse hätte mindestens 40% Fett in Trockenmasse gehabt, also sei froh, dass du drumherum kommst.
Danke für diesen Trost. Fühle ich mich schon wesentlich besser.
Sie haben schon aufmerksam bemerkt, liebe Zuhörer, wir müssen unser Gespräch am Samstag aufzeichnen, weil ich morgen am Sonntag schon unterwegs bin zur Neckermann und Thomas Cook Pressekonferenz auf Usedom. Da sieht man wieder mal, Urlaub in Deutschland ist von der Anreise manchmal viel komplizierter als eine Rennstrecke irgendwo ans Mittelmeer. Aber na, ich freue mich schon auf Usedom, ist wirklich wunderschön da. Urlaub in Deutschland, darüber wollen wir heute auch ein wenig plaudern. Die DZT ist ja vor Stolz kurz vor dem Platzen. Neben uns Inländern mit 31 Millionen Übernachtungen betteten im Mai wieder 5,3 Millionen Mal Ausländer ihr müdes Haupt auf ein deutsches Kissen. Insgesamt gab es 2010 schon fast 130 Millionen Gästeübernachtungen. Crisis, what crisis? Karl.
Ja, finde ich irgendwie schon toll, dass immer mehr Ausländer Gefallen daran finden, Urlaub in Deutschland zu verbringen.
Ja, aber es sind ja nicht nur die Ausländer. Die Deutschen sind ja auch ganz verrückt auf Urlaub in Deutschland.
Du hast eine Begabung, bei mir immer wieder die Lieblingsthemen zu treffen. Und das ist auch so etwas, wo ich nie zu Ende komme in der Diskussion, insbesondere mit Journalisten. Also halten wir mal fest, Deutschland ist das liebste Reiseland der Deutschen.
So schön. Unbestritten.
Aber nicht erst seit heute. Ungefähr ein Drittel aller urlaubsreisenden Deutschen verbringen ihren Urlaub in Deutschland. Mhm. Aber diese Zahl ist seit über 10 Jahren fast konstant. Mhm. Fazit also, Deutschland ist unser Urlaubsland Nummer 1, aber die Mehrzahl der Deutschen, nämlich 2/3, verbringen ihren Urlaub im Ausland. Keine Ahnung, warum es so schwierig ist, das den Leuten zu erklären.
Na, aber trotzdem, es ist doch schön, dass zumindest die Deutschen im eigenen Land auch die größte Urlaubergruppe stellen. Und wie sind denn sonst die schönen Maizahlen zu deuten?
Ja, also hier geht es ja um das Gefühlte. Gefühlt ist ja im Moment das Lieblingswort in Deutschland. Also ob warm oder kalt, das kennen wir ja vom Wetterbericht. Gefühlt ist es immer noch wärmer und immer noch kälter. Gefühlt sind wir wahrscheinlich auch Weltmeister geworden dieses Jahr. Und gefühlt machen immer mehr Deutsche Urlaub in Deutschland. Und da ist ja der Punkt, wo ich immer etwas kritisch anmerke. Denn schauen wir uns jetzt zum Beispiel die Mai-Zahlen an. 8% plus bei den ausländischen Gästen und, Zitat jetzt, DZT, leichtes 1% plus bei den inländischen Gästen. Also das Raufen runter kommt von den ausländischen Gästen. Bei den deutschen Gästen, die Urlaub in Deutschland machen, ist es relativ konstant. Und das stützt meine Theorie. Große Zuwächse im Deutschlandtourismus, die muss man sich aus dem Ausland holen.
Aber wie auch immer, Deutschland ist irgendwie mega cool zurzeit. Interessant, denn wenn ich mich recht erinnere, war der Mai ja nun wirklich kein Wonnemonat. Könnte man jetzt ketzerisch sagen, die Leute kämen auch ohne die DZT?
Also erstens mal, es war kein Wonnemonat. Vielleicht gibt es noch zu wenig Webcams in Deutschland, dass die Ausländer nicht mitbekommen, wie das Wetter bei uns ist. Und das mit der DZT, ja, den Spruch kenne ich ja. Ich meine, also irgendwie sind es, um es mal deutlich zu sagen, schon arme Säue bei der DZT. Denn wenn es gut läuft, dann super, dann waren es alle anderen, dann waren es die tollen Hotels, dann waren es die tollen Länder, vor allen Dingen die tollen Politiker. Und wenn es schlecht läuft, dann war es natürlich die blöde DZT gewesen. Also die Struktur bei uns ist schon schlimm. Also jeder irgendwie imagebesessene Landrat, und welcher Landrat ist nicht imagebesessen, macht da einen riesen Wind, und der Druck, der politische Druck auf die DZT ist wirklich brutal. Und dort gilt halt der Spruch, du kannst nicht everybody's darling sein, denn wenn du everybody's darling bist, dann bist du auch everybody's death. Ich glaube, das stammt von Franz Josef Strauß.
Ja, das hat er mal gesagt, aber es ist immer wieder gut anzubringen. Ja, ja. Du, wahrscheinlich könnte man sich viele Jahre lang mit Neuschwanstein, mit Bergen, Küste, Fachwerk und Innenmetropolen wie Berlin begnügen in der Werbung, und die Zahlen, die würden gleich bleiben.
Ja, das ist auch, sicherlich ist da was dran, dass das Klischee von Deutschland natürlich auch der beste Werbeträger ist. Eben. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Urlaub, das ist ein Spiel, das beginnt jedes Jahr neu, denn kein Urlaubsgebiet hat Langfristverträge mit seinen Kunden. So, und in der wissenschaftlichen Lehre.
Aber was, sowas gibt es? Ich dachte, Urlaub kann jeder machen ohne wissenschaftliche Unterstützung.
Das habe ich sowohl in meinem beruflichen Leben als auch im wissenschaftlichen Leben schon oft gehört. Urlaub ist einfach. Ja, ja, ist ja einfach. Aber wenn man das professionell machen will, dann ist es schon ein bisschen anders. Also man sagt, heute Gegend allein macht es nicht mehr. Es ist auch eine Frage von Wiederholung. Warum reise ich dann irgendwo hin, wo ich schon 2-3 Mal war? Also da muss mehr dazukommen. Beim Auslandsmarketing ist die DZT ja unbestritten. Ne? Aber Inlandsmarketing, was man vor Jahren der DZT übertragen hat, damit es so aus einem Guss kommt, da kracht es jetzt. Ich vermute, das ist der Geldmangel in den Regionen, und man hat denen jetzt das innerdeutsche Marketing entzogen. Jedes Bundesland und jede Region, die heuern jetzt externe Berater an, so Schlag-Klon aus dem Hause Roland Berger, und die schreiben jetzt für viel Geld plötzlich neue Konzepte für die einzelnen Urlaubsregionen.
Ja, wahrscheinlich haben sich die Bayern gedacht oder auch die von MacPom, das Geld behalten wir lieber bei uns, damit alimentieren wir jetzt nicht die kleinen, etwas unattraktiveren Regionen. Und abgesehen davon, dass viele Konzepte ja auch gleichbedeutend mit vielen Mitarbeitern und Projektgruppen und Beratern irgendwo etwas Selbsternährendes haben.
Das stimmt, das ist ja typisch für Berater, von nichts eine Ahnung, ich lasse es mir erzählen, schreibe dann einen Bericht und davon lebe ich, aber ich habe mir ja einige dieser Arbeiten angesehen, also die Qualität dieser Arbeiten ist sehr unterschiedlich. Da wird viel allgemeines Marketinggefasel abgeliefert, weil die ja selbst noch gar keine Ahnung haben von dem Thema Tourismus. Da werden die Sprüche abgezogen, die man kennt, teilweise high sophisticated. Ich bestreite, dass das der einzelne Landrat überhaupt lesen kann und verstehen kann, was da kommt. Dann werden neue Begriffe Zertifikate purzeln da durcheinander und das ist wirklich schlimm. Und so wie Bildung bei uns ja regional ist, versteht ja kein Mensch. Wenn du nur zwei Orte weiterziehst, musst du für deine Kinder neue Schulbücher kaufen. Ja, genau. So ist auch der innerdeutsche Tourismus Ländersache. Es lebe der Kirchturm. Es ist wirklich übel.
Aber wir müssen mal dabei sein. Diese Meldung hier befreut mich als Wahl-Berliner natürlich besonders. Auch Berlin hat den absolut besten Monat seit langem. 9,3% mehr als im Mai des letzten Jahres mit fast 1,9 Millionen Übernachtungen. Das ist natürlich nur als kleiner Stich gegen Hamburg. Die denken, nur weil der Tour und andere Veranstalter ihnen das Musical Klatschvieh bringen, dann wären sie die beliebteste Städtedestination. Irgendwie ist das schon ein bisschen unheimlich. So viel Liebe für eine Stadt. Woran liegt das, deiner Meinung?
Also Berlin war ich ursprünglich etwas skeptisch gewesen. Ist ja nicht so, dass ich alles immer präzise voraussehe.
Ach was.
Ja. Aber ich beobachte das besonders kritisch in Berlin und ich muss jetzt wirklich sagen, die Vielfalt in dieser Stadt, die ist sensationell und die Berliner sind ja nicht zu Unrecht stolz darauf, wenn sie sagen, für Veranstaltungen, wo andere große Städte ein Jahr brauchen, das machen wir an einem Wochenende. Genau. Und was in Berlin kommt, wirklich über einen sehr langen Zeitraum ein sehr professionelles Tourismusmarketing. Hier gibt man Geld aus für Marketing, finde ich toll, aber man gibt nicht aus für irgendwelche idiotische Imageprojekte, sondern oftmals steht da sehr was Konkretes dahinter. Wenn ich also an die Kiste mit dem Wintermärchen denke, als das vor Jahren kam, da war man einfach den anderen voraus. Also das Produkt stimmt in Berlin und jetzt kommt noch etwas, es kommt in Berlin permanent immer wieder Neues dazu. Und das ist das, was man im Tourismus sagt, da darf nicht eben Murmeltiertag sein, immer alles gleich, sondern muss immer wieder was Neues kommen. Und in Berlin findet man alles, was eine Städtereise macht, ob hip, ob kulturell, ob Ruheinseln, es Nachtleben, es ist so sensationell, dass man also so ein Stadtmagazin kann man eigentlich gar nicht lesen, sonst ist der Urlaub schon vorbei, bis man es zu Ende gelesen hat. Und das muss man natürlich auch sagen, Berlin ist ziemlich preiswert.
Ja, das ist das Stichwort. In der Meldung lese ich nämlich, dass es im Mai 742 Hotels gab mit über 11.000 Betten. Das sind 63 Hotels mehr als im Mai letzten Jahres. Und das sagte ich, es wird immer weiter gebaut. Also ich werde dauernd zu irgendwelchen neuen Hotelberichtfesten eingeladen. Man hat mittlerweile den Eindruck, in jeder zweiten Straße steht ein Motel One.
Ist ja schön, dass du immer zu den Eröffnungsfeierlichkeiten eingeladen bist. Das ist meistens zugig. Die Frage ist, ob du irgendwann mal auch zu einer Schließungsveranstaltung eingeladen wirst. Also das Hotelwachstum in Berlin ist schon phänomenal. Man könnte natürlich irgendwo sagen, es ist auch ein bisschen Wahnsinn. Also wenn irgendetwas gut läuft, stürzen sich dummerweise alle drauf. Die Einzelentscheidung ist immer richtig, aber die Massenentscheidung, die ist natürlich blöd. Und irgendwo wird es auch in Berlin eine Sättigungsphase geben. Und der Preiskampf ist jetzt ja schon hart. Absolut. Und er wird eigentlich nur durchgehalten, weil permanent die Zahl der Gäste steigt. Über Gewinn wollen wir mal gar nicht reden. Ja. Und wenn man sich hier die Zahlen mal im Detail ansieht, du hast schon das Stichwort Motel One gegeben, die Gewinner in der Hotellerie allgemein, aber auch in Berlin in diesem Jahr, sind die Budget-Hotels, also unten, weil die leben primär vom Tourismus. Der Tourismus lief gut, während die Top-Hotellerie, die leiden besonders unter dem Rückgang der nationalen und internationalen Geschäftsreisen und Kongressen. Und ich glaube schon, oder ich fürchte, ich hoffe es ja nicht, aber ich fürchte schon, dass in Berlin irgendwann dann auch ein paar Hotels vom Markt verschwinden werden.
Mit der Kalkulation, die du gerade angesprochen hast, ist es ja auch bei Veranstaltern so eine Sache. Das ist ja gerade in diesen Wochen die Zeit der großen Nebelkerzen. Interessant zum Beispiel Türkei. Großer Gewinner der Saison. Und Öger, so sehe ich gerade, will im Winter die Preise um 10% senken. Bei allen anderen werden die Emirates billiger, bei ihm 10% teurer. Und die Sommersaison bislang mit 14% plus. Da reiben sich doch die anderen neidisch die Augen. Was sagt uns das alles, Herr Professor?
Naja, also erstens mal, Jural Öger ist ein netter Mensch, also aber ist auch ein sehr schlauer Mensch. Das heißt, verschenken ist er der Letzte, der das macht, weder gegenüber seinen Touristen und auch wenn es um seine Firma geht. Jetzt ist die Türkei im Winter natürlich kein absolutes Rennerziel und kann man jetzt schon alle beglückwünschen, die im Winter trotzdem hinfahren. Sie werden sehr viel von den örtlichen Basaren sehen. Also das Geld holen sich die Hoteliers nicht im Hotel, sondern von ihren Verwandten und Bekannten auf dem Basar. Und ich meine, es gibt Flugverbindungen und die Hotellerie ist ja auch in der Türkei gewachsen. Es ist absolut irre und jetzt will jeder ein Stück Kuchen haben, aber im Winter ist es schwierig, ein Stück Kuchen zu bekommen. Also, wie gesagt, die Basars, die werden Hochkonjunktur haben. Die Menschen werden irgendwann auch wieder mal nach Griechenland wollen. Jetzt im Winter kein Thema, aber vielleicht im Sommer. Mit den Spaniern sind wir eigentlich nicht böse wegen Ausscheiden. Da hat sich ja so die Meinung durchgesetzt. Ja, ein bisschen Fußball können die auch spielen. Also ich denke, das wird im Winter klassisch noch ein bisschen schwierig, weil es nur wenige Destinationen sind. Aber im Sommer wird es neu gerichtet. Aber das mit den Durchschnittszahlen, um darauf noch einmal zurückzukommen, Preissenkung, Preissteigerung, das ist ja eigentlich ja auch Quatsch. Es gibt so einen Spruch, der heißt, kein Tourist reist zum Durchschnittspreis. Mhm. Und viele Leute haben das ja schon erfahren, Katalog geholt, voller Freude, 10% billiger. Genau. Aber dummerweise, an dem Tag, an dem man fliegt und in die Destination, in die man fliegen will, da ist es eben nicht 10% billiger, vielleicht 2 oder 3% teurer. Aber ich glaube, das ist ja nichts Neues. Das naja. Kennen auch die Praktiker inzwischen schon.
Naja, und die 14% plus sind vielleicht auch ein Zeichen Richtung Oberursel oder sonst wo. Hey, seht her, ich bin eine mehr als wertvolle Braut. Und Manni hat jetzt ja die Liebe zu Kaviar entdeckt und möchte sich die russische Intourist ans Bein binden. Die Firma mit dem charmantesten Service im Osten. Ob er da glücklich wird?
Also bei Öger könnte schon sein, es gibt ja der Begriff, die Braut hübsch machen, ne? Mhm. Und da es bisher mit der Heirat nicht geklappt hat, muss die Braut wohl noch ein bisschen hübscher werden. Und Manni mit Intourist, ich glaube nicht, dass er da sehr glücklich wird. Und ob das der charmanteste Service im Osten ist, da habe ich also große Vorbehalte, was ich kenne. Ich glaube, da wird er mal richtig russische Bürokratie kennenlernen. Da sind wir Anfänger dagegen, was da läuft.
Aber wir gönnen ihm diesen Erfolg. Spasiba. Und wie immer, Ochen Karadzor, deine Analysen. Und ich hoffe, du hast nachher was zum Jubeln und genießt dein Grillsteak.
Genau. Und ich wünsche dir viel Spaß, Usedom. Und schiebe gleich noch ein Kompliment hinterher. Usedom ist eine sehr, sehr schöne Insel.
Weißt du, da wird sich der Tourismuswerber von Usedom freuen. Die Werbung ganz ohne DZT.
Genau. Okay. In diesem Sinne, viel Spaß. Bis nächste Woche.
Danke. Ciao, ciao. Heiß ist es nach der Produktion. Ich sag's Ihnen, heiß ist es wahrscheinlich auch bei Ihnen. Wenn Sie es durchgehalten haben bis hierhin, dafür bekommen Sie dann heute ausnahmsweise mal den goldenen Verdienstkeks. Aber die Originaltöne der Macher im Tourismus haben sich hoffentlich auch für Sie gelohnt. Ich fand es schön, dass Sie mit dabei waren und hoffe, Sie auch in der kommenden Woche wieder hier als Hörer begrüßen zu können, wo immer Sie uns auch zuhören.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drenseck für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.